So, wir haben heute die erste Predigt in diesem neuen Jahr. Und da will ich aber eine generelle Ausrichtung geben, dass wir nicht nachlässig werden, sondern dass wir wirklich im Herrn bleiben und ausharren. Und dazu aus Hebräer 10, Vers 32 bis 39 predigen. In diesem Text geht es um Verfolgung. Ich war 2012 mehrere Monate in Thailand gewesen im Rahmen meines Bibelschulpraktikums und war dort jetzt nicht, wie es vielleicht manche aus irgendwelchen Urlaubsprospekten kennen, im Süden an diesen weißen Sandstränden. Die habe ich in der Zeit gar nicht gesehen, sondern ich war im Norden von Thailand, wo es wirklich bergig ist und wo es auch noch viele so Bergdörfer gibt, ein bisschen teilweise sogar im Dschungel, wo es dann gar keine Straßen mehr gibt, dorthin. Und war dort bei einem einheimischen Christen. Habe ich dort gelebt, wirklich im Bergdorf, wo dann die Straße auch aufgehört hatte. Und mit ihm war ich immer wieder unterwegs gewesen in verschiedene andere Dörfer, wo man dann nur noch zu Fuß hingekommen ist. Und da war es einmal so, wir sind in ein Dorf gegangen und hatten versucht, dort das Evangelium weiterzugeben. Und dann auf dem Rückweg hat er noch gesagt, jetzt gehen wir noch jemanden besuchen. Und es war dann wirklich so mitten in der Pampa im Wald, unten am Fluss außerhalb vom Dorf, stand auf einmal ein Haus. Und wir kommen an dieses Haus hin und da waren einfach nur drei kleine Kinder. Also würde ich mal sagen, vielleicht so 6, 3 und 1 oder so Jahre alt, waren dort allein. Und wir haben dann gefragt, wo sind die Eltern? Ja, die sind auf dem Feld arbeiten. Der Punkt war, diese Eltern waren Christen und die haben eigentlich mal in diesem Dorf gelebt, in das wir gegangen sind. Aber als sie dann Christen geworden sind, da hat dieses Dorf, die so eigentlich Animisten waren, aber so nach außen hin so ein bisschen buddhistisch, die haben dann gesagt, dann könnt ihr nicht mehr bei uns sein. Und die mussten aus diesem Dorf raus, mitten in den Wald, in den Dschungel gehen und dort sich allein durchschlagen. Hatten auch nicht mehr den Schutz des Dorfes, mussten ihre Kinder jetzt tagsüber allein im Haus lassen, dass sie aufs Feld können. Und da ist mir das auch nochmal so bewusst geworden, dieses Thema der Verfolgung. Das kann man natürlich sagen, gut, ist weit weg, wo andere Religionen auch irgendwie vorherrschend sind. Aber auch bei uns in Deutschland. Ja, so Mitte 2017 haben irgendwelche Feministinnen und so Genderisten haben dieses Portal agentin.org hatten sie gestartet, eine Plattform, wo sie namentlich Andersdenkende an den Online-Pranger gestellt haben, unter anderem auch bekanntere Christen. Ja, solche Geschichten, die haben wir dann bei uns auch in Deutschland. Oder wenn wir einfach mal in die Vergangenheit, in die Kirchengeschichte schauen, die wahren Gläubigen, die sind doch schon immer verfolgt worden. Ob es jetzt von der Welt war, ja, von irgendwelchen Gruppierungen oder teilweise auch von staatlicher Seite. Teilweise sind sie auch da wiederum beschützt worden und nur von anderen verfolgt. Völlig unterschiedlich, teilweise auch von anderen Religionen, teilweise aber auch wirklich von den Frommen. Ja, von denen, die eigentlich gesagt haben, ja, wir gehören zu diesem Gott. Ja, das war permanent das Problem von Paulus. Die meisten Probleme, die hatte er nicht mit den Heiden, wo er hinging, oder dort dem Römischen Reich. Die meisten Probleme, die hatte er mit seinen eigenen Landsleuten, mit den frommen Juden. So ist auch oftmals in der Kirchengeschichte, ja, dass die, die gesagt haben, wir sind die Kirche, dass die die wahren Gläubigen verfolgt haben. Immer wieder, durch die Jahrhunderte hindurch, haben wir das Thema. Und hier, so im nachchristlichen Westen, zum Beispiel Deutschland, da ist das Ganze auch wieder gewachsen. Ja, ich sag mal, bisher vor allem auf einer intellektuellen Ebene, ob das jetzt so Geschichten wie der neue Atheismus oder irgendwelche linken Gruppierungen oder eben solche liberalen Genderisten waren, es war bisher auf einer intellektuellen Ebene. Aber es wird sicherlich auch wieder mehr körperlich werden. Und daher war diese Frage am Anfang: Bist du bereit, für deinen Glauben zu leiden? Wir wissen nicht, inwiefern das mehr wird dieses Jahr oder nicht, inwieweit es auch nochmal körperliche Auswirkungen haben wird oder nicht, aber das kann teilweise sehr schnell gehen. Das kann auch dieses Jahr sein, das muss nicht, das kann sich auch noch länger ziehen, ich weiß es nicht. Aber irgendeine Art der Verfolgung wird es definitiv sein, so viel kann ich zumindest schon mal sagen. Und bist du da bereit, selbst wenn du mal keine Bibel dann mehr hast, nicht geistlich zu verhungern? Bist du da bereit? Also bist du da soweit? Wenn es auch mal heißt, du wirst weggesperrt, oder die Bibeln, die müssen alle verbrannt werden, was auch immer, dass du auch nicht geistlich verhungerst. Das sind alles Dinge, es ist gut, wenn man sich die überlegt, solange es uns noch sehr gut geht. Da ist nämlich dann einfacher, sich um die ganzen Sachen dann auch zu kümmern. Dann einfach mal so am Anfang noch drei Zitate zu dem ganzen Thema. Ein Michael Koreff aus der ehemaligen UdSSR hat irgendwann, wahrscheinlich im letzten Jahrhundert, gesagt, aus dem Gefängnis, hat er geschrieben: Herr, wenn dich meine Fesseln mehr verherrlichen als meine Freiheit, warum sollte ich die Freiheit wählen? Oder so im Jahr 200 nach Christus, der Kirchenvater Tertullian hat gesagt: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, ja, wo sie so am meisten auch wächst. Und Ende letzten Jahrhunderts, der William MacDonald, mittlerweile verstorben, gesagt: Verfolgung hat oft die Folge, furchtsame und stille Gläubige in mutige Zeugen zu verwandeln. Im heutigen Text, den ich uns jetzt gleich lese, geht es um dieses Thema der Verfolgung. Und da will ich jetzt auch gleich am Anfang sagen, wie es zum Beispiel auch dieser besagte William MacDonald in einem kleinen Büchlein am Anfang geschrieben hat: Ich lebe nicht alles. Ja, das, was ich jetzt hier sage, das ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Ich selbst lebe da noch nicht alles. Aber trotzdem, es ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Und wenn wir nur das predigen würden, was wir selber zu 100% leben, dann würden relativ wenige predigen. Von dem her predige ich es trotzdem, was für uns alle, inklusive mich, sehr wichtig ist. Ich lese uns vor, Hebräer 10, Abvers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die geglaubt haben zur Gewinnung des Lebens. Ich will nochmal beten. Vater, es sind ja Worte, die uns herausfordern, die du zu uns sagst. Aber wir vertrauen dir. Wir haben es vorhin gehört, dass du ja souverän unser Leben lenkst. Wir vertrauen dir, dass du gut bist. Und Herr, da bitten wir jetzt auch, dass du ja, diese Wahrheiten aus deinem Wort jetzt gebrauchst, um uns auch darauf vorzubereiten. Wenn du mal schwierigere Zeiten in unser Leben stellst, da wirk du bitte an uns. Vielen Dank dir. Amen. Ausharrender Glaube in Verfolgung. Jetzt habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Ausharrender Glaube in Verfolgung. Und will ihn in drei Imperative aufteilen. Gedenkt, werft nicht weg, sondern hart aus. Gedenkt, werft nicht weg, hart aus. Ganz kurz, da wir ja jetzt einfach in den Hebräerbrief reinspringen, als eine Einzelpredigt, ganz kurz zum Kontext. Bis Kapitel 10, Vers 18 hat der Schreiber des Hebräerbriefes eine große Botschaft gehabt und hat gesagt, schaut, was Christus als einmaliges Opfer getan hat. Schaut euch das an, weil es ist besser als alles andere. Ja, Christus, er ist besser als die Engel, Kapitel 1 und 2. Er ist besser als Mose mit seinem Bund, Kapitel 3. Warum? Denn er bringt einen besseren Sabbat, weil er bringt in die wahre Ruhe, Kapitel 4. Und er ist ein besserer hoher Priester, nämlich einer wie der Melchisedek, Kapitel 5 bis 7. Er stiftet auch einen besseren Bund mit einem veränderten, besseren Gesetz, Kapitel 8. Er ging in einen besseren Tempel mit seinem besseren Blut als Opfer, Kapitel 9 und 10. Kurz gesagt, im Gegensatz zur Werkegerechtigkeit brachte er eine vollkommene, bessere Gerechtigkeit. Christus ist einfach besser. Nachdem er das gesagt hat, kommt er jetzt dann ab Kapitel 10, Vers 19 mit einem Wörtchen zur Praxis. Er sagt nämlich, nun. Nun, nachdem ihr das alles gehört habt, folgern daraus ein paar Dinge. Und deswegen sagt er da in Vers 19 bis 25 dreimal, jetzt lasst uns. Nun, da wir das von Christus als dem Besseren alles wissen, lasst uns erstens zu ihm hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit. Er hat doch alles schon getan, da darfst du voll drauf vertrauen im Glauben. Du darfst zu Gott kommen, wenn du durch ihn kommst. Aber zweitens, lasst uns dann auch das Bekenntnis festhalten, sagt er, und nicht zurückweichen, also nicht ihn jetzt aufgeben oder auch abweichen, indem er auf Irrlehren hört. Und drittens, lasst uns aufeinander Acht haben und die Gemeinde auch nicht verlassen. Ja, lasst uns treu zur Gemeinde kommen und dann auch nicht einfach nur irgendwie nett zusammenhocken, sondern wenn wir auch als Gemeinde zusammen sind, dann lasst uns aufeinander Acht haben und uns immer auf dieses Bessere hinweisen. Warum? Das ist dann Vers 26 bis 31, da sagt er nämlich, es hat Auswirkungen, wenn wir mutwillig anders handeln und sündigen, wie wir es hier gerade gehört haben. Das hat Auswirkungen. Ja, der Hebräerbrief beschreibt immer wieder diese Gefahr des Abfalls. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, wie das jetzt ist bei Gläubigen und Abfall. Sicherlich eine spannende Frage und gut für, zu wissen, was man dazu glaubt. Aber unser Predigttext geht jetzt nicht darum. Der Schreiber aber hatte zumindest große Sorgen bei diesen Hebräern, weil sie sollten eigentlich von der Zeit, wie lange sie schon Christen sind, sollten da viele schon Lehrer sein und das weitergeben können. Aber die machen momentan Rückschritte im Glauben. Und er fragt sich, seid ihr nie gläubig gewesen? Was ist los? Aber dann beginnt eben unser heutiger Text, schreibt er das weiter und beginnt mit einem großen Aber. Aber bei euch ist es doch nicht so. Guckt doch mal in die Vergangenheit. Da habt ihr doch euren Glauben bewiesen. Und deswegen lebt doch jetzt auch nicht so, wie wenn ihr im Abfall wärt, sondern hart aus im Glauben. Und dann geht es um diese rettende Art des Glaubens. Was ist rettender Glaube? Dann kommen wir zu Kapitel 11 und es zeigt dann viele Beispiele dieses rettenden Glaubens. Er ist dann wieder eher ein bisschen bekannter. Diese ganzen Glaubenshelden, die da beschrieben werden, als Beispiele dafür, was das für ein ausharrender Glaube ist. Also das einfach so zum Kontext. Jetzt gehen wir in unseren Text rein, in diesen ersten Abschnitt, gedenkt. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Diese Christen, die hatten also, nachdem sie den Herrn Jesus als den einzigen Weg zu Gott erkannt hatten, ihm geglaubt hatten und sich das dann auch in ihrem Leben gezeigt hat, da haben die Verfolgung erlitten. Ja, es heißt hier, dass sie viel Leidenskampf erduldet haben. Und daran sollten sie jetzt erinnern, da sollten sie jetzt dran denken. In dieser Situation, die sie jetzt gerade haben, sollen sie daran denken, wie es damals war. Sie sind zum Glauben gekommen, sie haben Probleme bekommen, jetzt denkt doch dran, wie habt ihr euch damals verhalten? Ihr habt es standhaft erduldet, steht hier. Erst, ihr wart nicht solche Leute, wie es der Jesus mal in diesem Gleichnis vom Sämann sagt, Leute, die zwar das Wort mit Freuden aufnahmen, aber in Zeiten der Versuchung oder Verfolgung dann abgefallen sind. Nee, solche wart ihr nicht. Ihr habt damals wirklich gezeigt, dass ihr eigentlich wiedergeboren seid. Das habt ihr doch augenscheinlich bewiesen. Guckt mal, wie es weiter dann beschrieben wird. Vers 33. Als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Ja, dieses zur Schau gestellt heißt im Original Griechischen, steht einfach nur das Wort Theatrizo. Ja, kennen wir sicherlich vom Wort Theater. Mit den Christen ist Theater gespielt worden. Ja, die hat man genommen, um Witze zu machen über sie, um sich zu belustigen. Das waren diese Leute, mit denen hat man eine Schau gemacht und hat sich daran belustigt. Aber was haben diese Christen gemacht? Die haben dann nicht aufgehört, sondern da heißt, die sind Gefährten derer geworden, denen es auch so ging. Die haben denen, mit denen gerade irgendwelche Witze gemacht wurden, denen haben sie geholfen. Und haben natürlich da auch den Verdacht auf sich gezogen. Was? Gehörst du auch zu denen? Sollen wir das Gleiche mit dir machen? Egal. Sie wollten den Kindern Gottes helfen. Vielleicht ging es dir das ein oder andere Mal auch schon so, ja, dass du entweder selber deswegen ausgelacht oder sich darüber witzig gemacht wurden, ja, dass du Christ bist oder dass du dann anderen geholfen hast, denen das so war. Ich kann mir vorstellen, dem einen oder anderen ging es schon mal so, oder? Aber ich denke, arg viel weiter ging es bei uns noch nicht, oder? Mehr wie Witze haben wahrscheinlich die meisten von uns noch nicht erfahren. Die damals schon. Guck mal, Vers 34. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Manche von denen waren sogar gefangen genommen worden und hatten alles, was sie hatten, verloren. Wurde ihnen alles weggenommen. Und andere, die haben ihnen dann geholfen. Die haben auch die Gefahr auf sich gezogen, indem sie dann im Gefängnis versorgt haben. Aber das hat nur die Echtheit ihres Glaubens gezeigt und sie nicht daran gehindert, das zu machen. Und hat sie nicht vom Herrn Jesus abgebracht. Sie hatten einen besseren, das heißt einen himmlischen Besitz. Und der hat das andere, was sie jetzt gerade verloren hatten, ihre Häuser, ihr Geld, vielleicht ihr Geschäft. Das hat es alles in den Schatten gestellt. Kurz mal, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, will ich sonst noch mal ein paar grundlegende Bibelverse zum Thema Verfolgung lesen. Schlagt mir gern mit mir 1. Timotheus 3, Vers 12 auf. Da heißt es: Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Kurze Frage, wer von euch will gottgefällig leben, also so, wie es Gott gefällt? Okay, zumindest ein paar. Alle davon werden verfolgt werden, heißt hier. Ja, das gilt dann auch dir. Der Jesus sagte zu seinen Jüngern, so kurz vor der Kreuzigung: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von dieser Welt wäret, so würde die Welt das ihre lieben. Aber weil ihr nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Der Hass der Welt ist normal. Ein Nicht-Hass ist komisch. Da stimmt irgendwas nicht. Und in 1. Petrus 4 lesen wir in Vers 12 bis 19: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insofern ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, so wird der Gottlose, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, sich einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Gott hat der Gemeinde Leiden auferlegt, um sie zu prüfen und auch zu reinigen, sagt dieser Text hier. Und es soll nichts irgendwie Fremdes sein. Die Kirchengeschichte, die belegt es permanent. Und bei Christen, da passiert dann irgendwie was Eigenartiges. Das, was ich vorhin schon als Zitat vorgelesen habe von dem William MacDonald, passiert oft dann das, dass furchtsame und stille Gläubige in mutige Zeugen verwandelt werden. Es ist was Normales. Und es ist was, was Gott auch so bestimmt hat. Das heißt nicht, dass wir uns danach ausstrecken müssen und danach sehnen müssen. Das kommen wir dann von ganz allein. Aber wir sollen darauf vorbereitet sein und dann nicht Angst bekommen, wenn es so ist, sondern hier heißt es, sich freuen. Weil dann wirkt Gott auch an mir. Und da gebraucht Gott auch diese Welt, um uns zu reinigen und mehr in das Bild Jesu zu bringen. Bei den Hebräern war das also so, wenn wir wieder in unseren Text gehen, ja, wieder in Vers 34, sie haben den Raub ihrer Güter, den haben sie mit ansehen müssen. Aber sie hatten dann, wie es hier heißt, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Ja, die hatten wirklich aus dieser Freude am Herrn da kam dann auch ihre Einstellung zum Besitz. Sie hatten da Freude, weil sie merkten, dass das jetzt gerade für Christus passiert. Nicht, weil sie jetzt irgendwas gemacht haben, was gegen das Gesetz verstößt und sie deswegen bestraft werden. Nein, einfach nur, weil sie Christen sind. Und deswegen hatten sie sich gefreut. Das andere, da soll man wirklich vorbildlich leben und aus solchen Gründen nicht verfolgt werden. Da ist man nämlich dann selbst schuld. So ging es zum Beispiel auch dem Mose. Ja? Der Hebräerbrief, der gibt uns ja immer auch Beispiele für das Ganze dann, vor allem dann in Kapitel 11. Und da lesen wir in Vers 25 und 26, dass Mose es vorzog, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Und jetzt kommt die Begründung in Vers 26. Wie kam der Mose da drauf, der ja als Prinz am Hofe Ägyptens war, wie kam er drauf zu sagen, ich will lieber zu den Sklaven gehören, die mein Volk sind, als dass ich jetzt hier diese ganzen Dinge genießen kann. Wie kam er drauf? Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Ägypten war damals die Weltmacht, sehr reich, die hatten große Schatzkammern. Und Mose hat sich das angeschaut, er hat sich diese Schatzkammer angeschaut, was würde er hier als Belohnung bekommen? In welchem Reichtum würde er leben? Und dann hat er sich eine andere Schatzkammer angeschaut, die göttliche. Und hat sich angeschaut, was gibt's hier? Er hat sich die Belohnung angeschaut. Und er hat sich dafür entschieden. Er hat sich gegen diese ganze Herrlichkeit dieser Welt entschieden, um die Schmach des Christus zu bekommen. Ja, nicht mal, dass er jetzt irgendwie sie nach der Herrlichkeit Christi gesehen hätte, sondern für die Schmach. Ja, das, dass er nachher als Prinz am Hofe der damaligen Weltmacht verworfen wurde und ein armer Hirte wurde. Er hat Schmach erlitten, aber er wusste, es ist die Schmach Christi. Er kannte Jesus Christus, Mose wusste genug von ihm und es hatte Auswirkungen bei ihm, dass er das für größeren Reichtum hielt, was er in Christus hat, wie das, was er in dieser Welt hat. Und hat dann lieber die Verfolgung auf sich genommen und musste fliehen. Was ist dein Reichtum? Bei den Empfängern dieses Briefes war es zumindest damals so, dass sie so eine Freude in Christus hatten, dass sie ihnen das nichts ausgemacht hat, sondern sogar eine Freude war, wiederum für Christus zu leiden. Obwohl es so eigentlich so einfach gewesen wäre, dieses Leid zu umgehen. Gell? Man muss ja nur nicht so viel sagen, man kann ein bisschen unterm Radar laufen. Aber ist die Frage, sie standen damals klar. Wie stehen wir zu unserem Herrn? So wie die Hebräer damals oder halt nur so, dass es keine Konsequenzen hat? Sie sollten also gedenken, sie sollten daran denken, wie sie damals wirklich Feuer und Flamme waren für den Herrn. Und dann heißt es, und jetzt werft es nicht weg. Das ist der zweite Punkt. Warum wollt ihr das jetzt aufgeben? Schaut mal in Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ja, ihr hattet doch in der Verfolgung durch Gottes Gnade standgehalten. Wollt ihr das jetzt wirklich wegwerfen und aufgeben? Bloß weil die Verfolgung jetzt halt immer noch andauert oder jetzt irgendwelche anderen Probleme da sind? Tut es nicht, sagt der Schreiber. Bleibt standhaft. Ihr habt doch Freimütigkeit in Christus zum Eintritt in das Heiligtum. Ihr dürft doch zu Gott kommen. Ja? Und ihr seid doch auch gar nicht abgefallen. Ihr gehört doch zu ihm. Auf euch wartet doch Eine herrliche himmlische Belohnung. Das ewige Erbe. Wirf in Schwierigkeiten, egal wie die jetzt aussehen, ob das jetzt, ich sag mal, eine äußerliche körperliche Verfolgung ist oder dass jemand Witze reißt oder dass es auch Krankheiten sind oder finanzielle Probleme, egal was. Wirf in Schwierigkeiten die Verheißung Gottes nicht weg, sondern erinnere dich zurück, wie hat er dir schon geholfen? Wie hat er damals schon geholfen? Und dann der dritte Punkt. Harre aus. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Die Verheißung hier im Kontext meint nur das ewige Leben. Auch dafür muss man ausharren. Ja, zum Beispiel Herr Jesus schon in seinen Endzeitreden gesagt, nachdem er die Verfolgung, die dann bald kommt, auf die Jünger damals, indem er die beschreibt und dann sagt, aber wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Oder in Offenbarung 14, könnt ihr gerne mit aufschlagen, Vers 9 bis 12, sagt er, Offenbarung 14, 9 bis 12. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Wer was anderes anbetet als Christus und er nicht ausharrt, der kommt in die Hölle, heißt es hier. Und auch im Hebräerbrief selbst, sowas gesagt, Hebräer 3, Vers 14, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Der Grund dafür ist folgender. Nicht nur die Pforte zum ewigen Leben ist eng, sondern auch der Weg dahinter ist schmal, wie es in Matthäus 7, 14 heißt. Ja, es ist nicht eine enge Pforte, das halt nur Christus, und danach ist der Weg sehr breit und du kannst machen, was du willst. Nee, auch danach, dahinter, der Weg ist schmal und steinig. Der ist mit Problemen. Ist nicht breit, dass du laufen kannst, wo du willst und deine Probleme ausweichen kannst. Der ist schmal. Es bedeutet jetzt keine Werkegerechtigkeit, dass man nur gerettet wird, wenn man was tut, also wenn man ausharrt. Das bedeutet es absolut nicht. Das macht die Bibel immer wieder klar. Du wirst durch dein Ausharren nicht gerettet. Absolut nicht. Aber das Ausharren ist ein Beweis der Echtheit des Glaubens, der Echtheit der Gotteskindschaft, weil Gott seine Kinder dann durchgebracht hat. Wenn nicht, und sie dann auch davon keine Buße tun, dann sind es nicht seine Kinder. Wer nicht ausharrt, der ist nicht sein Kind. Und jetzt wiederum Vorsicht, nicht, wer irgendwann mal nicht ausharrt, weil dann werden wir es alle nicht. Wer es permanent nicht tut, wer davon nicht umkehrt. Weil in dem wirkt Gott nicht. Wir schaffen das sowieso nicht, das Ausharren. Das muss Gott in uns wirken. Aber er bewirkt es bei seinen Kindern. Er bringt seine Kinder durch. Und es ist sein Werk. Aber er hat auch gesagt, er wird es tun. Und deswegen, wer nicht ausharrt, bei dem zeigt sich auch nur das was nicht da ist. Der Hebräerbrief gibt uns da auch ein schönes Beispiel des Ausharrens, nämlich den Abraham. Abraham hat ja eine Verheißung bekommen, dass er von der Sarah einen Sohn bekommen sollte. Naja, was hat Abraham gemacht? Er hat es erst selbst versucht. Er hat diese Verheißung erstmal nicht geglaubt. Aber dann hat er doch auf diese Verheißung geglaubt und bekommt wirklich nach 20 Jahren, 20 Jahre später, bekommt er seinen Sohn Isaak. 20 Jahre wartete er auf Gottes Verheißung. Und deswegen heißt es in Hebräer 6, Vers 15 von ihm: Und er erlangte, indem er ausharrte, die Verheißung. Gott steht zu seinem Wort, auch wenn es mal dauert. Ausharren habt ihr nötig, um die Verheißung auch davonzutragen. Ausharren. Aber jetzt kommt auch gleich eine Ermutigung. Ja, das ist immer in der Bibel so. Wenn, ich sag mal, auch solche herausfordernden Dinge an uns herangetragen werden, es kommt immer eine Ermutigung. Außer wir befinden uns eben bei der Werkegerechtigkeit, da heißt es, mach oder stirb. Wenn wir in der Gnade uns befinden, im Evangelium, dann heißt es immer, wenn du gerettet bist, dann mach, aber guck, ich gebe dir auch gleich eine Motivation dazu. Und die kommt jetzt hier in Vers 37 und ist die Wiederkunft. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Ja, in den Herausforderungen, in denen wir stecken, da spricht Gott jetzt die Ermutigung rein, dass die Wiederkunft Christi kurz bevorsteht und sagt, blick auf ihn. Immer wieder in diesen Botschaften des Ausharrens. Blick auf ihn. Aber er sagt davor, es muss Verfolgung kommen. Das wird bis zur Wiederkunft permanent sein. Aber das sagte der Herr Jesus, aber wenn sie da sind, dann erhebt eure Häupter, wenn ihr das alles seht, weil eure Erlösung naht. Ich komme ganz sicher. Und immerhin, wir sind ca. 2000 Jahre näher dran als dieses noch eine ganz kleine Weile. Also so lange kann es wirklich nicht mehr dauern, wenn das schon eine ganz kleine Weile war. Zu lange kann es nicht mehr gehen. Aber wenn wir natürlich nicht wissen, wann Gottes Zeit da ist. Aber auch hier wieder eine herausfordernde Frage. Wenn es wirklich nur noch eine ganz kleine Weile ist, freust du dich drauf auf die Wiederkunft? Und du würdest dann lieber doch noch sagen, oh, dann sollte ich aber doch noch, vielleicht will noch das machen und das und, ah, und hier können die auch noch. Und wie geht es? Wie kann man sich darauf freuen und darauf ausrichten? Durch Glauben. Die letzten zwei Verse beschreiben jetzt nämlich diese Art des rettenden Glaubens. Was ist rettender Glaube? Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Es ist durch Glauben, dass wir so standhaft sein können, uns auf die Wiederkunft Christi freuen können, letztlich wie alles im christlichen Leben, allein durch Glauben. Ja, dieses Zitat, das hier gebracht wird, nachdem gesagt wird, Christus kommt wirklich bald wieder, kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Habakuk 2, Vers 4, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wird öfters im Neuen Testament zitiert und auf das Heil bezogen. Wie bekommt man das Heil? Allein aus Glauben, sagt schon das Alte Testament. Aber hier steht nicht das Heil im Vordergrund bei dieser Aussage, sondern die Art des Glaubens. Und er sagt, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Was ist das für eine Art des Glaubens? Das ist was Starkes, nichts Vages. Er wird leben, wenn er glaubt. Es ist kein Glaube, der zurückweicht, sondern einer, der ausharrt. Er stellt hier klar, wahre Gläubige Die halten aus, die harren aus. Die weichen nicht zurück. Aber was ist das für ein Glaube? Kapitel 11 wird er ausführlicher beschrieben und wird gesagt, es ist zum Beispiel ein ausharrender Glaube, auch in Verfolgung. Wir sind nicht solche, die zurückweichen. Das ist die Art dieses Glaubens, der festhält, der an der Verheißung dran bleibt, der ausharrt, indem er auch in schwierigen Zeiten zurückdenkt an das, was Gott schon getan hat. Und dadurch wieder ermutigt wird, dass Gott auch heute hilft und er da dran bleibt. Fassen wir nochmal zusammen. Ich denke, wenn man in die Kirchengeschichte schaut, dann muss man wirklich kein großer Prophet sein, um zu erkennen, dass auch hier irgendwann, wann auch immer, wieder eine größere Verfolgung sein wird, auch hier in Europa, weil es immer auf der ganzen Welt immer wieder da war und dann wird es auch irgendwann hier wieder sein. Und deswegen lasst uns diesen Text als eine Herausforderung nehmen, bereit sein, aber auch als eine Ermutigung. Gott, er regiert und er hat die Dinge unter Kontrolle. Ja, er bestimmt es und er hilft dann aber auch durch. Er hat damals bei denen schon geholfen. Und die sollen daran denken, er würde ja auch jetzt helfen, in der jetzigen Situation. Wir können natürlich im Voraus nicht sagen, wie wir in Verfolgung oder in Leid reagieren. Aber lasst uns dann nicht dran verzweifeln, wenn das jetzt Gottes Wille ist. Denn er wird auch die Kraft dafür geben. Dafür hat er uns auch die Geschwister gegeben in der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ermutigen können. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir fest in der Gemeinde sind. Aber dann dürfen wir auch nicht im Höheren träge werden, so wie es die Hebräer geworden waren. Ja, der Vorwurf in Kapitel 5. Deswegen nehmt Gottes Wort auf, wo nur möglich, solange einfach Zeit ist. Ja, studiert, lernt es auswendig. Wenn du mal wirklich keine Bibel mehr hast, dann bleibt dir nur noch das. Und sag es weiter, solange wir da noch frei wirken können. In diesen Schwierigkeiten, die damals hatten und die auch wir teilweise haben oder teilweise auch noch bevorstehen, da sagt hier Gottes Wort: Gedenke an deine erste Liebe, dann werf diese Zuversicht, die du dadurch hattest, nicht weg, sondern harre standhaft aus, auch jetzt. Von dem her, lasst uns nicht bitten, dass keine Verfolgung kommt, sondern lasst uns eine Freude sein, Christus durch unser Ausharren ähnlicher zu werden und ihn so zu ehren. Und uns freuen, wenn keine kommt. Aber bereit sein, dass es jederzeit so sein kann. Amen.